Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen mit Andreas Hensing.
Es war wie ein Sport. Gelingt es mir, meinen Spickzettel so zu platzieren, dass die Aufsichtsperson, der Lehrer, der Prüfer oder wer auch immer nichts merkt? Mein Lieblingstrick in der Schule war, eine Karteikarte mit einer Reißzwecke unter dem Tisch zu befestigen. So konnte ich die Karte raus- und wieder reindrehen. Selbst wenn der Lehrer in das Fach unter die Tischplatte geschaut hätte, hätte er nichts bemerkt. Hatte er aber nie. Bei der Konfirmandenprüfung hatte ich den Spickzettel auf der Innenseite der Krawatte. Benutzt hatte ich die Spickzettel eigentlich nie. Um sie erstellen zu können, musste ich den Lernstoff reduzieren, strukturieren, visualisieren. Und dabei hatte ich so viel gelernt, dass ich ihn in der Prüfung nicht gebraucht habe. Deshalb war auch einer meiner Lerntipps zum Thema Prüfungsvorbereitung immer, einen Spickzettel anzufertigen, ihn aber nicht unbedingt zu benutzen. Als ich meine damalige Lebenspartnerin so Ende der 90er Jahre auf ihre Prüfung zur Bilanzbuchhalterin und später auch zur Bilanzbuchhalterin international vorbereitet hat, da habe ich ihr den Spickzettel geschrieben. In der Prüfung durfte die lose Blattsammlung der Beck'schen Steuergesetze benutzt werden und da lag es nahe, die Spickzettel dort zu platzieren. Es gab immer etliche Leerseiten in der lose Blattsammlung und in den Ergänzungslieferungen. Die habe ich dafür benutzt. Die Informationen habe ich dem Inhalt formal angepasst. In Bezug auf die Gliederung, die Schriftgröße, den Zeilenabstand und so weiter. Und sie waren vom Originaltext optisch nicht zu unterscheiden. Die hauchdünnen Seiten habe ich auf einem DIN A4 Blatt fixiert, damit ich sie mit meinem Laserdrucker bedrucken konnte. Und ich fand mich damals schon ziemlich gut und auch kreativ. Das ist natürlich überhaupt nichts gegen die heutzutage eingesetzten Schummeltechniken. Die passenden Anleitungen findet man ganz leicht auf YouTube. Da wird zum Beispiel mit Vibrationssensoren am Körper gearbeitet, mit einer Zeichensprache aus dem Baseball oder mit hochfrequenten Tönen von 17.000 Hertz, die Schüler hören können, die Lehrer aber nicht. Natürlich haben auch die Lehrer aufgerüstet und nutzen zum Beispiel Geräte, die Handys aufspüren können. Dafür gibt es aber auf der anderen Seite fast unsichtbare Hörgeräte, die auch Handynachrichten empfangen können. Das erinnert alles an Spionagetricks à la James Bond. Ja, aber das war auch die gute alte analoge Zeit, als man noch die Prüfungen in Klassenzimmern, der Aula oder in Hörsälen absolvierte. Dann kam Corona und veränderte alles. Die Schule, die Unis, die betriebliche Aus- und Weiterbildung, alles wurde auf einmal mehr oder weniger digital und das wird auch so bleiben. Eine Rückkehr in die Klassenzimmer und Hörsäle, die mag es noch geben, aber die Wirtschaft hat die Vorteile des digitalen Lernens längst erkannt. Lernen, unabhängig von Zeit und Raum, also zumindest zeitweilig. Lernformate, die mit den Stichworten digital, hybrid, blended, flipped, micro oder kollaborativ beschrieben werden, die bestimmen die betriebliche Aus- und Weiterbildung. Und auch die Lern- und Kommunikationsplattformen werden immer weiterentwickelt. Integrierte Whiteboards, Breakout-Rooms, Abstimmungstools, Chatfunktionen machen das digitale Lernen auf einmal interaktiv. Das Zauberwort Gamification soll für mehr Spaß und Motivation beim Lernen sorgen. Und Lernen kann auch virtuell stattfinden. Ein virtueller Campus, auf dem die Studenten oder Lernenden durch ihre Avatare vertreten werden. Mit Hörsälen, Gruppenräumen, Lounges, einer Bibliothek und Einzelarbeitsplätzen. Fast wie im täglichen Ausbildungsleben. So ist es nur allzu verständlich, dass diese neuen Möglichkeiten längst von Hochschulen, Lehr-, Aus- und Weiterbildungsinstituten genutzt werden. Zum Beispiel für vollständige Masterstudiengänge. Die Studierenden treffen sich ausschließlich virtuell oder digital. Und auch die Prüfungen finden digital statt. Die Prüfungen? Da war doch was. Wenn es schon möglich ist, unter den gestrengen Augen einer Aufsichtsperson zu spicken, dann müsste dies ja erst recht digital der Fall sein. Mal eben auf einen zweiten Bildschirm bei Wikipedia reinschauen. Ach, am besten gleich den superschlauen Kommilitonen die Prüfung absolvieren lassen. Irgendein Trick wird schon funktionieren. Aber was ist denn mein Studium, meine Ausbildung, zum Beispiel zum Wirtschaftsprüfer oder was weiß ich, was ist die überhaupt noch wert? Oder gibt es eine Möglichkeit, diese Prüfung wirklich rechtssicher digital abzulegen, ohne Zweifel an meiner Kompetenz? Um das zu klären, bin ich heute in Unterföhring bei München bei der Firma Proctorio zu Gast. Die Firma nimmt für sich in Anspruch, automatisierte und sichere Prüfungsaufsicht für Online-Prüfungen zu gewährleisten. Mein Gesprächspartner ist Thomas Fetsch, Geschäftsführer der Proctorio GmbH. Hallo Thomas, schön, dass du dir Zeit für ein Gespräch mit mir genommen hast.
Hi Andreas, ja gerne. Erstmal herzlich willkommen bei uns in Unterföhring bei München und ich freue mich natürlich, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, immer doch. Sag mal, wann, wie, wo und warum ist Proctorio eigentlich entstanden? Erzähl doch ein bisschen was über die Hintergründe.
Ja, Proctorio ist im Jahr 2013 von dem Mike Olson in den USA gegründet worden. Er war selbst damals Studierender zu dem Zeitpunkt. Und letztlich war das Thema der Online-Prüfungsbeaufsichtigung zu Englisch oder amerikanisch-Englisch to Proctor schon weit verbreitet. Es gab damals das klassische Live-Proctoring-Verfahren und das eben weniger automatisiert, mehr mit entsprechender Vorbereitung an Universitäten, Hochschulen in USA weit verbreitet war. Und was ihm aber immer wieder aufgefallen ist, dass trotzdem viele Studierende, insbesondere weibliche Kommilitoninnen, dort Themen hatten, dann letztlich Prüfungen zu Ende zu bekommen, Abschlüsse zu erzielen, beispielhaft aufgrund einer Schwangerschaft, weil sie dann nicht mehr on Campus kommen konnten. Die Prüfung war zu dem Zeitpunkt noch nicht so digitalisiert, wie man das eben heute kennt, wie du es gerade auch sehr schön ausgeführt hast. Und da kam ihm letztlich die Idee, dass es doch da etwas braucht, was einen zeitlich und räumlich absolut unabhängig macht und letztlich die Möglichkeit gibt, am Ende auch mit einem wirklich validen, akademisch integren, wie man auch sagen würde, Abschluss zu einem Ergebnis zu kommen.
Ja, und Thomas, seit wann bist du mit im Boot und was hat dich daran gereizt?
Ja, ich bin im Boot seit Mai 2019 und daran gereizt hat mich erstmal das Thema per se. Ich habe selbst drei Kinder, die sind aber noch nicht im studierfähigen Alter, die sind noch in der klassischen Schulbildung unterwegs, wird auch noch ein paar Jahre so weitergehen. Am Ende sehe ich aber, dass das Thema Education, das Thema Learning, das Thema Weiterbildung heute genauso wie alle anderen Bereiche des Lebens auch digitalisiert werden können und auch sollten, um letztlich die Vorteile zu nutzen. Und das ist das, was mich daran gereizt hat. Und wie ich die Möglichkeit erhalten hatte, das Thema Proctoring mit der Firma Proctorio hier im deutschsprachigen Raum und dann weiter auch in Zentraleuropa einzuführen, die Möglichkeit erhalten hatte, auch die Proctorio GmbH mitzugründen, war ich sofort dabei.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Praktische. Gibt es besondere technische Voraussetzungen für den Einsatz eures Systems? Was muss der Prüfling alles mitbringen an Technik?
Also was der Prüfling allen voran mitbringen muss, ist natürlich das entsprechende Wissen und muss gut vorbereitet in die Prüfung gehen. Das sollte aber in jedem Fall vorhanden sein. Technische Voraussetzungen, und das ist gerade das Schöne, gibt es bei uns kaum welche. Wir funktionieren als sogenannte Browser-Erweiterung, als Browser-Extension. Daher ist die technische Hürde nahezu nicht vorhanden. Ist also sehr, sehr niederschwellig. Und ich möchte nur ein Beispiel geben. Wir sind ja weltweit aktiv in vielen, vielen Ländern. Wir sind in nahezu jedem Land letztes Jahr im Einsatz gewesen. In dem wurden Online-Prüfungen durch Proctorio beaufsichtigt und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass es in anderen Ländern, gerade auch in Entwicklungsländern, mit Netzwerkqualität oder auch der Qualität von Endgeräten nicht so weit her ist wie bei uns zum Beispiel. Und insofern haben wir besonders darauf geachtet, die technischen Voraussetzungen so niedrig wie nur irgend möglich anzusetzen für jeden Prüfungsteilnehmer.
Okay. Also ich habe mir natürlich eure Homepage angeguckt und ihr schreibt, dass euer System vollständig automatisiert sei. Gibt es denn keine Menschen mehr bei euch, die die Aufsicht während einer Prüfung gewährleisten?
In der Tat, während der Prüfung gibt es keinen Menschen, der die Prüfung beaufsichtigt. Wir sind hier, wie du richtig gesagt hast, automatisiert unterwegs und erfassen über das Endgerät, über das Gerät des Studierenden während der Prüfung verschiedene Gerätedaten. Ich mache es mal weniger kryptisch. Wir nehmen zum Beispiel ein Video auf, erfassen auch die Umgebungsgeräusche, nehmen den Bildschirm entsprechend auf, sehen auch, ob zum Beispiel im Internet nach unerlaubten Wissensquellen gesucht wird und fassen diese später dann auch in dem sogenannten Gradebook oder auch Notenbuch zusammen als Auswertungsbericht, um letztlich im Nachgang die Möglichkeit zu geben, nachzukontrollieren, ob alles den Regeln nach konform abgelaufen ist.
Okay, also ist jetzt keiner da. Okay. Wie informiert ihr denn den Prüfling darüber, wie die Prüfung überwacht wird, und gibt es für ihn denn auch einen Ansprechpartner, wenn er Rückfragen hat?
Doch, für den Prüfling gibt es einen Ansprechpartner, der üblicherweise der Prüfer selbst oder entsprechend in der Prüfungsstelle vor Ort ist, um Fragen zu beantworten. Die Informationen für den Prüfling selbst geben wir während dem Einstieg in das entsprechende Examen vorab in schriftlicher Form. Man durchläuft den sogenannten Anmeldeprozess zu der Prüfung. Es wird einem also auch sehr deutlich auf dem Bildschirm angezeigt, dass die Prüfung erstmal online beaufsichtigt wird. Es wird sehr klar beschrieben, welche Beaufsichtigungsparameter, so haben wir sie mal getauft, entsprechend auch ausgewählt wurden. Also wird zum Beispiel das Video, Audio, der Bildschirmmitschnitt gemacht, oder gibt es lediglich Sperroptionen? Beispiel, ich kann mich aus dem Browser nicht wegbewegen, ohne dass die Prüfung geschlossen wird zum Beispiel, Copy-Paste-Funktionen nicht nutzen und so weiter. All das wird im Vorfeld schriftlich direkt vor der Prüfung auf dem Bildschirm angezeigt, bevor es in die Prüfung geht. Aber, und das ist tatsächlich auch ein Erfahrungsgewinn, den wir in den letzten 18 Monaten, gerade während der sehr ungewöhnlich, für uns alle ungewöhnlichen Corona-Situation machen durften, der Erfahrungswert ist, eine Vorprüfung anzubieten, die jeder Prüfling vor der wirklichen Prüfung einmal durchlaufen kann, um sich mit dem System auch zurechtzufinden. Und auch darüber werden die Informationen, was an der Stelle passiert, welche Beaufsichtigung stattfindet, wie sie stattfinden wird während der Prüfung, entsprechend nochmal sehr deutlich angezeigt.
Ja, und ich stelle mir das jetzt so vor, ich bin Prüfling, sitze jetzt vor meinem Computer und will jetzt anfangen. Wie läuft das Ganze ab? Wie läuft so eine Überprüfung während meiner Klausur ab? Und was muss ich machen? Muss ich irgendwie den Raum abfilmen oder was auch immer? Und vor allen Dingen ist mir ganz wichtig, wenn ich wirklich schummeln würde, würdet ihr dann einschreiten?
Ja, lass mich zuerst auf den zweiten Teil der Frage kommen. Nein, wir schreiten nicht ein. Explizit erfassen wir oder führen wir die Prüfungsbeaufsichtigung eben automatisiert durch. Das heißt, ein Einschreiten an der Stelle ist weder geplant noch gewünscht. Wir erfassen während der Prüfung letztlich alle Auffälligkeiten. Du hattest gefragt, ob zum Beispiel der Raum abgefüllt werden muss. Das hängt letztlich davon ab, welche Prüfungsbeaufsichtigungsoptionen vom Prüfling oder der Prüfungsstelle vorgesehen waren. Es gibt die Möglichkeit, einen sogenannten Umgebungsscan durchzuführen. Dazu wird man entsprechend vor der Prüfung oder auch per Zufall während der Prüfung aufgefordert, um die Arbeitsfläche oder die Arbeitsumgebung entsprechend einmal per Video zu erfassen. Und diese wird auch wiederum in dem Notenbuch zur späteren Auswertung abgelegt. Alle Informationen, und das ist, denke ich, die Essenz aus allem, werden während der Prüfung erfasst, im Notenbuch, in dem sogenannten Gradebook, für die spätere Auswertung abgelegt, angezeigt, und ein sogenanntes Verdachtslevel wird ermittelt, abhängig davon, welche Verhaltensweisen der Prüfling während der Prüfung an den Tag gelegt hat.
Jan, wer entscheidet jetzt, ob eine Prüfung aufgrund bestimmter Unregelmäßigkeiten als nicht bestanden gewertet wird?
Das ist eine sehr gute Frage, die sich ganz eindeutig beantworten lässt. Das ist am Ende der Prüfer oder die entsprechende Prüfungsstelle. Also am Ende entscheidet immer ein Mensch, der von uns als eine Möglichkeit, als eine weitere Möglichkeit letztlich das Notenbuch geliefert bekommt, um später einfach nochmal auf Basis des Verdachtslevels, auf Basis der entsprechenden Prüfungsaufzeichnungen validieren kann, ob alles gemäß den Vorgaben abgelaufen ist. Aber die Entscheidung am Ende wird immer von einem Menschen getroffen, der letztlich diese Informationen für seine Entscheidung nutzt.
Ja, und kann der Prüfling dagegen Einspruch einlegen oder juristische Schritte unternehmen? Ich meine, so ein Durchfallen kann ja zum Beispiel auch Berufsverbot bedeuten, wenn ich an die Steuerberater denke.
Vollkommen richtig. Und letztlich sind die Möglichkeiten, Einspruch einzulegen, unabhängig von der Prüfungsform oder ob nun mal online beaufsichtigt wird, ob das Ganze online stattfindet, erstmal unbenommen. Ja, selbstverständlich kann ich Einspruch einlegen, wenn ich mich als Prüfling ungerecht behandelt fühle. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch so, dass wir letztlich genau für diese Einspruchsfälle ein Stück weit Beweismittel liefern und in vielen Fällen dient das Beweismittel tatsächlich dazu, mögliche Vorbehalte auch zu entkräften im Sinne des Prüflings und festzustellen, okay, es ist alles der Regel nach abgelaufen. Der Studierende, der Prüfling, der Prüfungsteilnehmer hat es mir gut erklärt. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es entsprechend dann auch nochmal schriftlich dokumentieren und bis zum Ende einer möglichen Widerspruchsfrist auch ablegen.
Okay, jetzt werden ja Daten erhoben. Und wie garantiert ihr den Schutz von Daten und die Privatsphäre des Prüflings?
Erstmal, wir garantieren sie und tun wirklich alles, um diese Garantie zu erfüllen und auch nach außen hin unter Beweis zu stellen. Und angefangen möchte ich hier gerne mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen, das ist jetzt wiederum sehr, sehr IT-technisch natürlich, die Daten entsprechend zu schützen. Wir verfügen über etwas, was wir sehr marketingtechnisch Zero-Knowledge-Approach nennen würden. Das ist natürlich ein perfekt gewählter Begriff im Education-Umfeld. Aber Zero-Knowledge bedeutet letztlich, dass wir von außen als die prüfungsbeaufsichtigende Institution überhaupt gar keine Möglichkeiten haben, auf die Daten zuzugreifen. Wir können darauf nicht zugreifen, niemand anders kann es. Das kann letztlich nur die prüfungsdurchführende Stelle, die Institution, der Bildungsträger mit seinem eigenen Schlüssel über die darunterliegende Learning Management Plattform. Es muss also am Ende ein sogenanntes inhaltsführendes System, Learning Management, eben geben, auf Basis derer wir funktionieren und die Daten sind von Anfang bis Ende verschlüsselt und das haben wir uns auch zertifizieren lassen, beispielhaft durch eine ISO 27001 Zertifizierung für Proctorio, eine SOC 2 Zertifizierung und wir sind auch weiter dran, letztlich alles zu tun, alles zu dokumentieren und alles zu beschreiben, um dem Datenschutz nach außen auch das entsprechende Gewicht zu verleihen. Für uns ist das die Hauptpriorität.
Okay, jetzt gehen wir mal von diesem ganzen juristischen Kram weg. Und wie man so in Deutschland so schön sagt, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie stellt ihr fest, dass während der Prüfung Schummelversuche unternommen werden?
Ja, während der Prüfung, hatte ich ja, glaube ich, schon erwähnt, können wir es nicht feststellen. Wir können letztlich erstmal nur das Verhalten des jeweiligen Prüfungsteilnehmers während der Prüfung erfassen. Das Gerät kann dies über das Mikrofon, über die Kamera, über die Teilung des Bildschirms, über die Aufzeichnung des Web-Traffics und speichern diese Informationen erstmal ab und berechnen dort algorithmisch die Abweichungen zu sogenannten Standardverhalten. Ich möchte ein Beispiel geben. Es ist zum Beispiel während einer Prüfung ungewöhnlich, wenn jemand für mehrere Minuten von der Bildschirmfläche verschwindet. Das wäre aber auch im On-Site-Verfahren sehr ungewöhnlich, wenn jemand einfach ungefragt für mehrere Minuten aus dem Raum verschwindet. Oder wenn zum Beispiel während der Prüfung im erfassten Bildschirmbereich zwei Personen auf dem Bildschirm zu sehen sind. Das ist denkbar ungünstig, wenn man also eine Prüfung in einem Prüfungsraum, in einer Prüfungsräumlichkeit durchführt, vorher letztlich auch klar über die Prüfungsordnung festgelegt wurde. Hör zu, bereite dich gut darauf vor. Du musst es natürlich mit eigenem Wissen und alleine alles zustande bekommen. Wenn dort zwei Köpfe auftauchen, ist es erstmal suspekt. Genau an solchen Vorkommnissen erkennen wir automatisiert, dass es Abweichungen zu sogenannten Standardverhalten gibt. Und darüber hinaus erkennen wir letztlich auch ein gewisses Regelverhalten in der Prüfungsgruppe, die die gleiche Prüfung zur gleichen Zeit durchführt. Zur gleichen Zeit ist ein bisschen missverständlich. Das bedeutet also, die gleiche Prüfung durchführt. Und diese Prüfungsgruppe können also 5, 10, 100, auch 1000 Teilnehmer sein, werden dann letztlich miteinander verglichen. Und wenn alle zum Beispiel den Kopf bewegen, weil es eine Mathematikprüfung ist, nebendran ein Notizzettel liegt, man sich Notizen letztlich macht, werden alle den Kopf bewegen, ist es nicht auffällig. Wenn also aber einer trotzdem eben aus dem Raum verschwindet für 5 Minuten, dann wird es trotzdem weiterhin als Auffälligkeit gewertet werden. Dies nur als Beispiel, wie wir letztlich die erfassten Werte dann auch dazu benutzen, den sogenannten Verdachtslevel zu erzeugen. Und anhand des Verdachtslevels kann ich aus einer größeren Prüfungsgruppe, einer sogenannten Kohorte, am Ende dann auch ermitteln, von 100 waren meinetwegen 3 besonders auffällig. Die schaue ich mir genauer an und werde dann mit den zur Verfügung gestellten Analysemöglichkeiten eben rausfiltern, und rausfinden, wo denn möglicherweise hier Prüfungsbetrug stattgefunden hat.
Also du kennst dich ja mit Sport aus, bist interessiert und da weißt du ja auch, dass ab und zu Doping stattfindet und dass auch immer versucht wird, die neuesten Dopingverfahren auch entsprechend aufzuklären. Und das erinnert mich auch so an die Tricks der Prüflinge, was ich da vorhin gesagt habe. Die werden ja auch immer ausgefeilter. Was tut ihr dagegen? Gegen immer neue, immer bessere, immer unauffälligere Tricks?
Ja, natürlich, da sprichst du ein wahres Wort. Es ist der klassische Wettlauf der Techniken gegeneinander, würde ich mal sagen. Und in der Tat werden die Möglichkeiten der Studierenden immer ausgefeilter. Vielleicht zu Beginn, bevor wir in das Thema noch ein bisschen weiter einsteigen, möchte ich erstmal festhalten, dass die meisten Studierenden unserer Erfahrung nach, und wir haben im letzten Jahr rund 20 Millionen Prüfungen online beaufsichtigt weltweit, die meisten, und damit meine ich wirklich höher 98%, überhaupt gar keine Absicht haben, dort Prüfungsbetrug oder Schummeleien durchzuführen. Das ist letztlich eine Erkenntnis. Es bleibt am Ende ein kleiner Bodensatz an Personen, die es überhaupt versuchen. Das liegt einerseits daran, dass viele gar nicht genau wissen, zu was wir in der Lage sind und so ein gewisser psychologischer Abschreckungseffekt erstmal stattfindet, eben aufgrund der Tatsache, die du vorher benannt hattest, dass es ja auch Auswirkungen hat, ganz konkret. Ich kriege vielleicht ein Berufsverbot, es wird eine Kassenzulassung nicht verlängert oder ähnliches. Das hat ja ganz klare Konsequenzen auch in mein privates Leben hinein. Und insofern ist die Rate derer, die es versuchen, erstmal gering. Aber natürlich gibt es dann einige, die einfach bei denen tatsächlich der sportliche Ehrgeiz geweckt wird und letztlich dann einfach nur versuchen, uns zu umgehen. Und ganz klar, hundertprozentige Prüfungssicherheit gibt es nicht. Die gibt es weder im On-Site noch im Online-Verfahren. Allerdings sind wir weiter bestrebt, letztlich Standardverhalten und Standardabweichungen zu definieren und unsere Technik darauf hingehend immer weiter auszufeilen. Beispiel, als ein Beispiel wäre genannt die Verwendung von VMware als ein zweiter Computer auf dem gleichen Computer, der verwendet werden könnte, zum Beispiel, um eine zweite Prüfungsumgebung zu öffnen oder eine zweite Umgebung mit den ganzen Lösungen für die Prüfung, ohne dass ich es entsprechend erfassen könnte, weil wir als Browser Extension technisch gesehen ja auf den Einflussbereich des Browsers auch begrenzt sind. Allerdings ist es uns mittlerweile auch gelungen, unsere Technik dahingehend anzupassen, neben der reinen Bildschirmüberwachung, wenn man so möchte, am Ende auch weitere Informationen zu sammeln, wie zum Beispiel Aktivitäten auf der Maus, Aktivitäten, wird zum Beispiel etwas getippt. Wenn ich also zeitgleich sehe, es wird getippt, aber im Prüfungsgeschehen geht gar nichts voran, kann ich also auch hier sehr effektiv gegen technische Möglichkeiten wie VMware zum Beispiel vorgehen. Und genau an dieser Stelle ist es sicherlich ein Stück weit Tipp vor Tapp. Wir werden ständig über neue Betrugsversuche informiert, verarbeiten diese, analysieren diese, haben hier auch akademisches Personal eingestellt, letztlich, das uns dabei hilft, letztlich auch genau solche Vorkommnisse zu bewerten, zu beurteilen und daraus letztlich dann Lösungsansätze zu erarbeiten, die sich dann meistens in Form etwas ausgefeilterer technischer Möglichkeiten niederschlägt.
Ja, vor allen Dingen stelle ich mir vor, dass der Prüfling ja auch überhaupt nicht weiß, wie weit ihr schon seid, ne? Das ist das Thema. Und wie du vorhin auch sagtest, die wissen gar nicht, wozu ihr in der Lage seid. Müsst ihr nicht in einem bestimmten Umfang die Prüflinge auch aufklären, was ihr alles könnt?
Absolut. Das tun wir auch. Besser gesagt, wir ist das falsche Wort oder wir ist vielleicht dann wieder das richtige Wort, weil das tun wir gemeinsam mit dem Bildungsträger. Der Bildungsträger hat ja erstmal die Verantwortung dazu, auch seine Prüflinge, die Prüfungsteilnehmer entsprechend zu informieren, in Form der Prüfungsordnung zum Beispiel. Und da stehen genau solche Sachen drin oder vielmehr sollte natürlich drinstehen. Und auch das sind Lernerfahrungen, die wir in den letzten 12 bis 18 Monaten gemeinsam gemacht haben, dass man hier also wirklich für ein hohes Maß an Aufklärung sorgen muss, ohne dabei alles zu verraten. Und darin liegt so ein Stück weit natürlich der Trick. Wir können technisch sehr, sehr viel. Und auch die Algorithmik gibt uns heute sehr viele Möglichkeiten, auch im Herausfinden typischen Prüfungsverhaltens und atypischen Prüfungsverhaltens. Aber wir nutzen nicht alle. Und am Ende ist es auch so, dass die Entscheidung, welche dieser Möglichkeiten technisch genutzt wird, wiederum vom Prüfer oder der Institution oder beiden gemeinsam getroffen wird. Aber wenn eine Entscheidung getroffen ist, muss darüber auch ganz klar transparent aufgeklärt werden, damit vor allen Dingen klar wird, welche Informationen werden zu welchem Zweck gesammelt.
Du hast ja vorhin auch gesagt, die Entscheidung darüber fällt die Prüfungskommission. Und bietet ihr denn unterschiedliche Module an, die die entsprechenden Institute nutzen können? Das hat ja auch sicherlich was mit den Kosten zu tun.
Ja, tatsächlich haben wir es hier sehr einfach gestaltet. Wir haben letztlich ein Kernprodukt, das schon nahezu alles kann. Es gibt dazu Optionen wie zum Beispiel die sogenannte Türsteherfunktion, dass also tatsächlich jemand dasteht zum Eingang oder zum Beginn des Examens und jemanden wirklich zur Tür hereinlässt. Dabei wird zum Beispiel verglichen, ist die Person, die ich auf dem Bild sehe, auch die Person auf dem Ausweis, den er mir gezeigt hat, um letztlich auch legitim festzustellen, ist dort die richtige Person. Ich glaube, in einem Beisatz hattest du vorher erwähnt, dann lasse ich doch den schlauen Kommilitonen meine Prüfung schreiben. Das ist in der Tat etwas, das wird sogar kommerziell angeboten. Wenn man im Internet schaut, zum Beispiel auf www.payforexam.com, da kann ich mir tatsächlich so eine Art Kommilitone as a Service kaufen und ab einer Monatsgebühr von 50 Euro wirklich dann bis hin zum Sit-in, also auch in einer On-Site-Prüfung, mir Personen mieten, wenn man so möchte, die entsprechend dann Prüfungsergebnisse für mich erzielen. Und am Ende ist das nur ein Beispiel einer Option, bin ich ein klein bisschen abgekommen davon, dass wir also zum Beispiel auch mal den Türsteher brauchen, der einfach sagt, ist da die richtige Person? Gerade im Online-Verfahren habe ich ja nicht die Möglichkeit, jemanden wirklich ins Gesicht zu schauen und vielleicht eine Ausweiskontrolle durchzuführen, wie ich das heute häufigerweise auch an Universitäten schon kennengelernt habe, bevor man in den Raum darf, wirklich den Ausweis zu zeigen, Tasche durchsuchen, Smartwatch ablegen, Handy abgeben, ähnliches. Das können wir im heimischen Umfeld oder im klassischen Online-Verfahren so ja nicht tun. Das heißt, wir haben uns dazu eine ganze Reihe Zusatzmöglichkeiten einfallen lassen, wie eben diese Türsteherfunktion. Aber im Kern ist es tatsächlich so, dass die Lösung Proctorio, wie wir sie heute ausliefern, schon alles dabei hat. Das heißt also, die Perspektive, wenn man so möchte, es ist ja ein Software-as-a-Service-Produkt, die Perspektive für den Prüfer, die Perspektive für den Prüfling in Form der Browser-Extension. Das Ganze wird angeboten in verschiedenen Browsern. Aktuell ist es Chrome und Edge. Und darüber hinaus jetzt auch die Möglichkeit, auf Mobilgeräten, Android oder iOS-basiert, entsprechend Prüfungen durchzuführen und darauf entsprechend dann die Online-Prüfungsbeaufsichtigung anzuwenden. Weiterhin mit dem Ziel, eben möglichst vielen Personen auch Bildung zu ermöglichen, Zugang zu Bildung zu ermöglichen und letztlich auch valide Abschlüsse zu erzielen, egal wo sie sind oder in welcher Situation sie sich gerade befinden.
Ja, also typische Kunden von euch sind Bildungsinstitute oder gibt es auch Unternehmen?
Beides. Es gibt tatsächlich beides. Typischerweise, ja, sind es klassische Bildungsunternehmen, die man kennt. In Deutschland zum Beispiel sind wir mit der TU München, der TU Darmstadt, verschiedenen Fernuniversitäten wie ACAD, FOM oder auch die FHM heute vertraglich gebunden. Die nutzen unsere Software auch entsprechend. Aber auch Firmen sind unter unseren Kunden. Zumeist muss man fairerweise sagen, über Akkreditierungs- oder Zertifizierungsgesellschaften, über Akademien, zum Beispiel der TÜV ist dort ein gut genanntes Beispiel, ebenso wie die Versicherungsakademie, die stark im Versicherungs- und Bankenwesen aktiv ist. Also mehr und mehr greift dieses Thema Raum und auch in der innerbetrieblichen, in der klassischen beruflichen, berufsbegleitenden Weiterbildung ist zeitliche und räumliche Flexibilität ein absoluter Benefit.
Also so wie ich das alles verstanden habe, kann man davon ausgehen, dass es eigentlich genauso rechtssicher ist wie die Prüfung in der Aula oder wenn da eine Aufsichtsperson ist, die ja auch nicht alles sieht, wenn geschummelt wird. Also ich sag mal, die Rechtssicherheit, die könnt ihr alle mal liefern.
Auf jeden Fall können wir die liefern und wir arbeiten auch weiter dran, um sie weiter liefern zu können, unter ganz klar der Einhaltung aller Privatsphären, Datenschutzbedenken, die es durchaus gibt. Und hier sind wir natürlich jederzeit gerne zu einem offenen Gespräch bereit.
Ja, damit es dazu kommen kann, sind in den Shownotes natürlich so ein Link zu eurer Homepage, das ist völlig klar. Also wenn jemand Fragen hat, kann er sich direkt an dich wenden. Ja, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. So länger als eine halbe Stunde soll ja so ein Podcast nicht dauern. Und da sind wir mittlerweile angelangt. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben willst?
Ja, ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir letztlich das neue Format, die Digitalisierung in der Weiterbildung, entsprechend als Chance begreifen, weniger als Angriff auf das Bestehende, wie es manchmal in der Diskussion mir gegenüber zum Ausdruck gebracht wird. Ich begreife die Digitalisierung der Bildung wirklich als eine große Chance, weil es viel mehr Leuten zu jedem erdenklichen Zeitpunkt, zum Beispiel eben auch um lebenslanges Lernen zu ermöglichen, wirklich die Möglichkeit gibt, auf Bildung zuzugreifen und integere, qualitativ hochwertige Bildung am Ende dann auch unter Beweis zu stellen. Und das ist am Ende oft das Ergebnis, das gewünschte Ergebnis aus Bildung. Und wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, dann, dass jeder sich für das für ihn passende, zum richtigen Zeitpunkt passende Format entscheiden kann, die sogenannte Freedom of Choice.
Das war Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen. Präsentiert von Lerncoaching für Unternehmen, Ihrem Spezialisten für effizientes und nachhaltiges betriebliches Lernen. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter lerncoaching-für-unternehmen.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und hören Sie auch nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.